Herzlich willkommen zum Podcast der CDU-Fraktion. Mein Name ist Christian Fischer und wir reden heute über die Zukunft der Kohle, über die Reviere hier in Sachsen. Dazu sind wir eine richtig große Runde geworden. Bei mir ist Ute Liebsch von der Gewerkschaft IG BCE, Christoph Biele, Vorsitzender der Liederregion Östliche Oberlausitz, Professor Andreas Bergner, Leiter des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen und unser energiepolitischer Sprecher Lars Rover.
Tacheles, Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
Ja, so viele Leute noch nie in unserem kleinen improvisierten Studio hier im Landtag. Heute war eine Anhörung hier im Sächsischen Landtag. Lars, worum ging es da?
Die Fraktion Die Linke hat einen Antrag eingebracht, wo es um drei Orte geht, die noch von der Braunkohle betroffen sind. Deswegen drei Orte, weil sie in der Diskussion sind, noch abgebaggert zu werden, damit die darunterliegende Braunkohle für die Energieversorgung unseres Landes zur Verfügung steht. Und der Braunkohlekommission, wie sie landläufig genannt wird oder richtig formuliert in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, ist natürlich über diese drei Orte diskutiert worden. Und wir haben ein Ergebnis der Braunkohlekommission, dass sie sich zu diesen drei Orten nicht geäußert hat. Sie hat darüber keine Entscheidung gefällt, ob sie bleiben sollen oder nicht. Und jetzt gibt es natürlich um die Deutungshoheit, was hat die Braunkohlekommission getan, gesagt, weil sie eben dazu sich nicht geäußert hat. Und darum ging es heute im Landtag. Wir haben die Argumente ausgetauscht und für uns ist klar, wir sind in der Region bei den Menschen im Wort. Gerade in Mühlrose hat unser Ministerpräsident gesagt, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben zur Umsiedlung, dass sie einen neuen Ort finden können, wo sie ihr Leben fortführen. Und da wollen wir hineingehen und ihn auch entsprechend unterstützen in seiner konkreten Aussage, denn wir brauchen Verlässlichkeit in der Politik.
Eine ganz wünschenswerte Sache, Verlässlichkeit in der Politik. Was heißt das denn für die vielen Arbeitnehmer in der Braunkohle heute?
Aus unserer Sicht bedeutet das letzten Endes, dass der Ministerpräsident ja selber bei der Unterzeichnung dabei war, bei der Mühlrosner Vertrag. Mhm. Und dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung der Kumpels im Tagebau und der Kraftwerker im Kraftwerk, dass dieser Vertrag eingehalten wird, dass es tatsächlich zur Abbaggerung von Mühlrose kommt. Und günstig bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Mühlrosner selber eine hohe Bereitschaft zeigen, von dem Ort wegzugehen. Und dass der Ort dann entsprechend auch abgebaggert wird und eben für eine sichere Energieversorgung in Sachsen, aber auch in Deutschland sorgt und letzten Endes auch Sachsen als Industriestandort stark macht.
Wie sehen denn das die Kumpel in der Braunkohle, wenn wir über den Kohleausstieg reden?
Naja, begeistert sind die Kumpels nicht. Ne? Also auch bei uns haben nie die Sektkorken geknallt, obwohl wir den Kompromiss mitgetragen haben. Aber die Kumpels selber sagen natürlich, bis 2038 ist historisch eine ziemlich verdammt kurze Zeit, wo man sich neu orientieren kann auf neue Arbeitsplätze. Man muss sich ja auch überlegen, baue ich jetzt noch ein Haus hier in der Lausitz, verschulde ich mich nochmal mit Krediten? Das sind alles so Fragen, die sich die Leute stellen. Die älteren Kolleginnen und Kollegen, die sind etwas beruhigter, die sagen, für mich reicht's noch. Es ist ein Kompromiss gefunden, dass ich sozial abgefedert in die Rente gehen kann. Aber dadurch, dass eben auch viele Kinder der Bergleute und der Kraftwerker auch wieder in dem Unternehmen arbeiten, ist die Sorge natürlich auch bei den Alten, was wird mit den Jungen? Ja? Also es ist nicht so einfach zu beantworten, wie das sich landläufig manche Leute einfach machen.
Herr Biele. Wie sieht denn die Zukunft der Lausitz ohne die Kohle aus?
Tja, wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wäre ich ein sehr gefragter Mann. Aber der Punkt ist nicht sozusagen, wie die Zukunft aussieht, sondern es ist wie immer im Leben, man müssen uns die Zukunft selber erarbeiten. Wir müssen die Chancen, die uns geboten werden, einfach nutzen, um neue Wege zu gehen. Und ich glaube, die Trends in unserer Gesellschaft zeigen schon dann deutlich, wo es hingeht. Digitalisierung, neue Industrien. Ich glaube, wir haben in der Lausitz gutes Potenzial, diese Chancen einfach zu nutzen. Und wir müssen uns einfach nur in die Lage versetzen, diese Chancen zu ergreifen. Ich glaube, dann braucht auch nicht bange sein um den Industriestandort Lausitz.
Was brauchst du denn dafür eigentlich? Was erwarten Sie von der Politik?
Wir müssen definitiv Anreize schaffen, damit wir wieder Köpfe gewinnen für die Lausitz. Ich glaube, das ist das größte Herausforderung, die vor uns steht. Denn von Geld allein können wir uns keine Ideen kaufen. Und wir haben in der Lausitz sehr viele Menschen, die Ideen haben, sehr innovative Ideen, Kreativwirtschaft, aber auch im Bereich von der IT über die Energiesektor. Die haben es halt auch im Landtag nochmal gehört. Wir haben ja sehr viele Facharbeiter auch da, die das Potenzial haben und mitbringen, das Know-how, neue Dinge zu schaffen. Aber das wird alleine nicht reichen. Also um die Wirtschaftskraft der LEAG auszugleichen, brauchen wir deutlich mehr Power, mehr Manpower. Und dafür werden wir Menschen aus anderen Regionen Deutschlands, aber auch der Welt gewinnen müssen.
Lars, sag mal, diese Idee mit dem Kohleausstieg, die kam ja dann in der Politik für viele überraschend, für viele wünschenswert. Ist sehr umstritten. Heute war eine Demo vor dem Landtag von Ende Gelände. Was sagst du denn dazu?
Also Demonstrationen von Ende Gelände brauchen wir in der Tat im Moment nicht. Sie verunsichern nur noch mehr, weil für diejenigen, für die es um Planbarkeit geht, um Planbarkeit ihres Lebens, wo verdienen sie morgen ihre Brötchen, wo verdienen sie aber im Jahr 2040 ihre Brötchen, machen solche Demonstrationen Angst. Deswegen grenzen wir uns ganz klar zu diesen Demonstrationen ab und halten auch nichts davon. Ich glaube, das braucht die Region nicht. Was sie braucht, ist das, was wir heute diskutiert haben. Wie ich gerade schon sagte, Verlässlichkeit aus der Politik, dass wir zu den Vereinbarungen stehen, zu den Ergebnissen von Kommissionen stehen. Aber die Menschen brauchen auch die Perspektive, wie geht es weiter. Und wir wollen, dass Sachsen Energieland bleibt. Und deswegen glauben wir, dass wir mit dem Wasserstoff, das war heute Thema im Plenum genauso, dass wir mit dem Wasserstoff eine Zukunftstechnologie haben und das Antriebssystem der Zukunft. Ich würde so weit gehen zu sagen, Wasserstoff ist die Braunkohle der Zukunft, ist die Braunkohle des 21. Jahrhunderts, weil daraus werden wir die Energie ziehen, die wir brauchen, damit wir weiter gut leben können.
Herr Professor Bergner, die Sorgen in der Lausitz, sind das auch die Sorgen der Menschen in dem mitteldeutschen Braunkohlerevier?
Selbstverständlich, und man muss dazu fügen, dass Strukturwandel und Kohleausstieg eine hochkomplexe Angelegenheit ist, wo es keine einfachen Antworten gibt. Es geht nicht nur darum, ein Dorf zu erhalten oder eine Linie festzuschreiben, sondern es geht darum, alle Fragen zu beantworten, um die es geht. Wie können wir Wertschöpfung organisieren? Wo können die Menschen morgen arbeiten? Wie kann das Ganze funktionieren? Wir haben zweifellos in Mitteldeutschland den Vorteil, dass wir ein Oberzentrum Leipzig haben, das wächst, das ausstrahlt und dass wir damit wirtschaftlich besser aufgestellt sind, als das beispielsweise in der Lausitz der Fall ist. Dennoch ist es so, wenn wir mehrere tausend nach Tarif bezahlte Industriearbeitsplätze verlieren, wenn junge Menschen nach Lehrausbildung nicht mehr übernommen werden in Beschäftigungsverhältnisse, dass uns das wehtut und dass wir die Frage beantworten müssen, wie wir das abfedern können. Und da sind wir mittendrin, genau diese zukunftsorientierten Fragen zu formulieren und Antworten darauf zu finden.
Was sagen Sie denn den Menschen, wenn die Frage stellen, was ist mit meiner Zukunft? Woran sollen die Leute sich orientieren? Ich kann ja jetzt nicht nur Parkwächter werden oder
Bademeister.
Ja,
man muss erst mal sagen, dass im Kern natürlich wiederum ländliche Räume berührt sind. Es ist weniger ein Thema der Stadt Leipzig, sondern eben des Landkreises Leipzig um das Kraftwerk Lippendorf, den Tagebauverein Schleinheim herum. Und das ist bei unseren Nachbarn in Sachsen-Anhalt ganz genauso. Ich kann nur immer die Empfehlung geben, eine gute Ausbildung, sich breit aufzustellen, ist die beste Voraussetzung, um für die Zukunft Beschäftigungsfelder zu finden. Man muss sich dieser Herausforderung stellen. Es hat keinen Sinn, die Augen davor zu schließen. Junge Menschen müssen sich darauf einstellen, gegen Mitte ihres Arbeitslebens nochmal umzusatteln. Das können sie auch, wenn die Voraussetzungen entsprechend geschaffen werden. Aber es ist unsere Verantwortung, dafür die Bedingungen zu schaffen, dass man das zu gegebener Zeit kann.
Wenn Sie als Gewerkschaftlerin so einvernehmlich mit der Staatsregierung, so einvernehmlich mit Politik, die sagt, wir wollen was hier tun, zusammenarbeiten, ist das nicht so ein bisschen, ja, ist man da in seiner Rolle nicht ein bisschen, ja, komisch aufgestellt?
Das ist bei dem Thema überhaupt kein Gegensatz. Also ich muss sagen, der jahrelange Kampf um die Braunkohle, um die Kompromisse, die ausgehandelt wurden, waren beide Landesregierungen ganz dicht bei uns. Ich muss sagen, ich bin selber Sächsin. Ja, ich oute mich jetzt mal. Wir haben einen guten Draht zu unserem Ministerpräsidenten, der auch diesen Prozess ganz, ganz aktiv begleitet hat, der uns ständig auch unterstützt hat, weil in Berlin ist natürlich landläufig die Meinung eine andere als in den Ländern Brandenburg und in Sachsen. Und von daher ist es überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, ja, wenn wir da nicht zusammengehalten hätten und das auch weiterhin tun müssen, weil Ende Gelände hat es ja gezeigt, ja, aufgeben ist auch auf deren Seite nicht, ne? Also sie wollen den schnellen Ausstieg haben, unabhängig von jeglichen Kompromissen, die wir da gefunden haben. Und da müssen wir zusammenhalten, auch mit einer sächsischen Landesregierung. Und das hat bis hierher top geklappt.
Sie sagen, in Berlin sieht man das anders. Sieht man Sachsen oder sagen wir die Reviere anders?
Man sieht die Reviere anders, man sieht die Betroffenheit der Menschen anders, weil einfach auch die Erfahrung fehlt, die die Menschen hier in den 90er Jahren gemacht haben. Ja, dass schon mal politisch, behaupte ich jetzt, ja, also die Treuhand war eine politische Institution, politisch motiviert Arbeitsplätze abmoderiert wurden, Leute hier in Größenordnung die Länder verlassen haben, also den Osten überhaupt. Und von daher ist es immer wichtig, dann auch die Stimme in Berlin zu erheben und zu sagen, wir sind hier auch noch da und wir wollen ja auch hier bleiben und wir brauchen hier eine Perspektive. Und dafür ist es wichtig, ja, auch verlässliche Politik überall zu haben. Und letzten Endes sind Gewerkschaften ja auch Politik. Ja. Hat sich jetzt auch in der Corona-Krise gezeigt, ja, dass wir systemrelevant sind.
Eine Stimme in Berlin erheben, das macht ja unser Ministerpräsident Michael Kretschmer zurzeit auch. Er hat die Initiative Einstieg Zukunft, also mit der Internetseite einstieg-zukunft.de und wirbt dort vorrangig bei Bundestagsabgeordneten für ihre Zustimmung zu einem neuen Gesetz. Wollen wir mal ganz kurz reinhören, was er sagt.
Die Menschen in der Region, sei es in der Lausitz, in Mitteldeutschland oder im Rheinischen Revier, warten seit Monaten und jetzt auch schon Jahren auf die Entscheidung zum Kohleausstiegsgesetz und zum Strukturentwicklungsgesetz. Es ist jetzt an den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, für Verlässlichkeit zu sorgen, den Regionen eine Chance zu geben für neue Arbeitsplätze, den Menschen, die über Jahrzehnte lang bei Wind und Wetter 365 Tage im Jahr an 24 Stunden die Energieversorgung in Deutschland gesichert haben, eine Perspektive zu geben. Darum bitte ich Sie, Sie haben die Möglichkeit, mit einer zügigen Gesetzgebung genau das zu ermöglichen.
Lars, warum ist es notwendig, dass wir so intensiv für Sachsen und für die Interessen in den mitteldeutschen Revieren werben?
Weil wir für unsere Menschen in der Region stehen. Und da meinen wir nicht nur die Region Lausitz und mitteldeutsches Braunkohlerevier, sondern wir meinen den gesamten Freistaat. Wir können eigentlich auch gleich sagen, zusammen mit Brandenburg, Sachsen-Anhalt, die drei Kohleländer streiten zusammen in Berlin. Ich habe in Berlin gelernt, wenn ich dort bin, da gibt es ein geflügeltes Wort vom Lausitz-Effekt. Das klingt erstmal gut, ist aber ein ganz gefährliches Wort, weil der Lausitz-Effekt ist in der zweiten Folge ein abwertender Begriff, nämlich wir machen dort Strukturwandel und danach gibt es dort eine weitere Deindustrialisierung. Und das wollen und dürfen wir nicht zulassen. Wir brauchen tarifgebundene Arbeitsplätze, starke Wirtschaftsunternehmen mit Investoren, die nicht das schnelle Geld wollen, sondern die eine langfristige Perspektive wollen und denen klar ist, dass sie in diesen Regionen, wo die Menschen Energie produziert haben für unseren Wohlstand, dass es darum geht, vor Ort die Wertschöpfung wieder hinzubringen, dass sozusagen von der Erzeugung von Energie bis zur Vermarktung, zur Veredelung, bis zur Nutzung alles in der Region passiert. Und das ist das, was ich immer beschreibe, wenn wir über Wasserstoff beispielsweise sprechen, dass ich entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Dinge in den Regionen haben will. Und wenn wir das schaffen, und dafür wirbt Michael Kretschmer so deutlich in Berlin, wenn wir das schaffen, dann gibt es eine Perspektive nicht nur für die Lausitz, sondern auch für die Braunkohlereviere um Leipzig. Und dann hat das ganze Land gewonnen. Deswegen finde ich diesen Begriff des Lausitz-Effektes so gefährlich, weil er erstmal gut klingt. Aber deswegen will ich das so transportieren. Wir brauchen die komplette Wertschöpfungskette in der Energiefrage.
Das hört sich nicht billig an. Was sagen Sie, was wird das ungefähr kosten, dieser ganze Strukturwandel?
Ich glaube, man kann es nicht wirklich beziffern von den Kosten her, weil das, man würde was gegeneinander aufwiegen, was man nicht gegeneinander aufwiegen kann. Es gibt Zahlen der Beschäftigten, was die verdienen und Wertschöpfungsgeschichten, aber wir müssen mal realistisch sein. Wenn wir wirklich was von dieser Wertschöpfungsketten, die angesprochen sind, da behalten wollen, müssen wir einfach Mittel und Wege finden, erst Ressourcen bereitzustellen, die sozusagen das schaffen, Substitution zu erreichen. Und andererseits müssen wir aber auch genau das, einfach das Storyboard ändern. Dass es eben nicht mehr nur so von Deinstallisierung, Devastierung gesprochen wird, sondern dass man die Lausitz, aber auch Mitteldeutschland ist es ja schon stärker als in der Lausitz, aber als Wachstumsregion, als Innovationsregion klar zu machen. Und da müssen wir auf jeden Fall noch viel Arbeit leisten, auch gerade bei den Menschen, denn ich war auch vielen Diskussionen mit Kumpeln. Das ist natürlich schwierig, die Perspektive zu ändern und von heute auf morgen sozusagen liebgewonnenes, bewährtes abzugeben und dafür eine unsichere Zukunft zu wählen. Also man musste auch sehr viel Verständnis für die Menschen vor Ort haben und muss die auch da einfach mitnehmen.
Frau Liebsch, sieht man das bei den Kumpeln ähnlich?
Das sieht man bei den Kumpeln ähnlich, weil die erwarten ja auch Antworten. Wo soll es denn hingehen? Ne? Und da müssen wir sie auch mitnehmen. Wir müssen das mit denen diskutieren. Wir können denen ja nicht einfach überhelfen. Du arbeitest morgen da und da. Ne? Also da brauchen wir unbedingt die Gesprächsbereitschaft. Und im Übrigen unsere Betriebsräte in den Tagebauen und in den Kraftwerken, die sind da ganz gut unterwegs. Wir sind auch im ständigen Kontakt mit dem Unternehmen, weil wir natürlich auch die Anforderungen an das Unternehmen stellen. Ja, ihr habt verdammt nochmal auch eine Verantwortung gegenüber euren Mitarbeitern. Also wenn ihr jetzt auch eine Entschädigung bekommt vom Bund, wenn das jetzt alles so kommt, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass ein Teil der Belegschaft, alle wird es mit Sicherheit nicht treffen, dass ihr einem Teil der Belegschaft auch eine Perspektive gibt. Von daher ist das schon soweit in Ordnung. Und Innovation, die brauchen wir in der Region. Unbedingt, ja, das, was Modernes entsteht, wo man auch Geld mit verdienen kann, weil das ist ja auch ein Gesichtspunkt, Tarifverträge, da muss man auch erstmal einen Gewinn erwirtschaften, damit man einen guten Tarifvertrag bekommt. Also das wäre wichtig. Und natürlich Ansiedlung, ja. Die Tesla-Fabrik hätte ich mir auch im Sächsischen vorstellen können. Jetzt ist im Brandenburgischen, hilft der Brandenburgischen Lausitz hoffentlich auch mit Zulieferungen. Aber vielleicht kann man auch in Sachsen einen Teil an Zulieferungen für die Tesla-Fabrik auch hier ansiedeln, wäre auch eine Idee.
Wenn wir über Tesla reden, reden wir über E-Mobilität, wir reden also über was sehr Umweltfreundliches. Haben Sie Verständnis für die Menschen, für die Klimaschützer, für die Menschen, die sagen, ja, Braunkohle ist aber auch, sagen wir, irgendwie dreckige Energie, wir wollen jetzt nach vorne denken, CO2 einsparen. Hat man bei den Kumpels dafür Verständnis?
Also zunächst erstmal will ich mal anmerken, unsere Kraftwerke, die wir hier haben, das sind zum Teil sehr moderne Kraftwerke und andere auf der Welt würden sich wünschen, solche Kraftwerke da stehen zu haben. Ja, wenn ich jetzt an Indien denke, an China, an Afrika und so weiter. Von daher kann ich es wenig verstehen, ja, dass die Umweltschützer da sagen, das ist jetzt hier eine schmutzige Industrie. Letzten Endes ist es ja so, Deutschland wird das Klima nicht retten. Wir sind ein kleiner Anteil, ja, wir emittieren 2% ungefähr CO2 der Welt. Und wir werden unseren Anteil daran auch bringen, ja, dass wir CO2 einsparen. Aber letzten Endes, ja, wird es so sein, dass wenn die Welt sich das nicht leisten kann, das mitzumachen, was wir hier gerade machen und auch das Geld dafür auszugeben, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und da gibt es ja auch auf der Welt dann noch soziale Sprengstoffe. Ja, also von daher kann ich die Umweltschützer für einen Teil verstehen. Ich sage auch, teilweise ist es auch wichtig, dass es die gibt, dass die auch ab und zu mal den Finger heben und den großen Konzernen auch mal zeigen, bisher her und nie weiter. Aber eine ganze Industrie in Frage stellen, das geht mir doch zu weit.
Herr Professor Bergner, wie entwickelt sich das denn in Zukunft, wenn wir auf Braunkohle verzichten? Wenn wir zum Beispiel das Kraftwerk, was bei Leipzig ist, eben irgendwann nicht mehr betreiben, wo kommt denn dann der Strom für Leipzig her?
Also was ganz wichtig ist, das ist, dass wir energiepolitisch immer in einem größeren Kontext denken. Es ist schon gesagt worden, wir können bestimmte Dinge nicht als Insel von Deutschland auslösen. Und ich bin regelmäßig bei unseren Kollegen in Polen und Tschechien unterwegs, die das natürlich vernehmen. Wir machen Kohleausstieg und das Erste, was immer kommt, wenn wir das Wort in den Mund nehmen, das ist, ihr seid reich in Deutschland, ihr könnt euch das leisten. Wir reden mal über einen Zeithorizont von 2050 oder länger. Egal, ob ich in Belchatow, in Turow oder in Nordböhmen unterwegs bin, das ist die Botschaft. Und ich denke, es ist wichtig in dem Zusammenhang, wir brauchen wirklich einen mindestens europäischen Energiekontext insgesamt. Natürlich wollen wir erneuerbare, aber wir wissen auch, dass es so einfach nicht ist, dass wir die Ausbauziele in dieser Weise schaffen. Es bringt viele Konflikte mit sich, die man gerade in den ländlichen Räumen auch austragen muss. Wir haben immer wieder die Situation, dass abstrakt natürlich Energiewende, erneuerbare Energien befürwortet wird und das ist dann, wenn es konkret wird, wenn man also diese Anlagen vor der Haustür stehen hat, die Debatte sehr viel stärker oder schwieriger wird. Und genau darum geht es, dass wir eben ganzheitlich an die Dinge herangehen, uns nicht gerade die Dinge rauspicken, die wir gerne hätten oder die wir positiv sehen, sondern dass wir den Blick auf alles haben. Nur so können wir tragfähige Zukunftslösungen finden. Und ich will mal kurz auf die Demonstration heute hier vorm Haus zu sprechen kommen. Wenn wir uns Kohleausstieg sofort mal denken und wir probieren das, mal von einer Stunde auf die andere, dann können wir sagen, es wird heute nicht funktionieren. Und es wird auch auf absehbare Zeit, und damit meine ich die nächsten Jahre, nicht funktionieren. Und es wird eine Herausforderung, das bis 2035 oder bis 2038 hinzubekommen.
Warum wird das nicht funktionieren?
Ja, einfach weil wir aus einer etablierten Struktur, die über Jahrzehnte gewachsen ist, wechseln in eine vollkommen neue. Und ich sag's mal, wir haben viele Möglichkeiten und Instrumente, was man machen kann, von Wasserstofftechnologie über E-Mobilität bis zu sonst was. Aber wir haben genauso viele Unwägbarkeiten, die mit diesen Dingen im Zusammenhang stehen. Vielleicht um es mal mit einer vergangenheitsbezogenen Erfahrung zu formulieren. Man war vor Jahrzehnten der Meinung, dass man mit Kernfusion mal die Energieversorgung gewährleisten kann. Wir sind heute genauso meilenweit davon entfernt, das tun zu können, wie wir es vor Jahrzehnten gewesen sind. Und genauso wenig können wir jede Entwicklung oder jede Facette der Dinge, die in Zukunft passieren, heute abschätzen. Wir werden Überraschungen erleben und darauf müssen wir uns einstellen. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.
Lars, wo siehst du die Zukunft der Energie?
Ich finde, Professor Bergner hat es gerade sehr gut auf den Punkt gebracht. Man kann nicht nach der einen Lösung suchen. Man muss nach der Lösung suchen, wo man flexibel bleibt, wo wir unterschiedliche Wege gehen können und was wir in der Zukunft brauchen, wenn es dazu kommt, wie sich auch die EU-Kommission vorgenommen hat, dass wir bis 2050 klimaneutral uns versorgen, dann geht natürlich an den erneuerbaren Energien nichts vorbei, also Wind und Sonne und Biomasse. Aber wir werden in die Netze weiter intensiv investieren müssen und wir brauchen Speicherkapazitäten. Speicher, Speicher, Speicher. Wir haben heute im deutschen Netz keine Stunde Speicherkapazität. Vielleicht haben wir zwei, weil es mittlerweile ein paar mehr Speicher gibt, als ich die Studie das letzte Mal gelesen habe. Wir brauchen aber 14 Tage Speicherkapazität, um in einer Phase im Januar, wo keine zu wenig Sonne da ist, wo zu wenig Wind ist, wo wir einfach eine Windflaute haben, über die Zeit zu kommen als Industrieland. Und deswegen sage ich auf die Frage, wie sehe ich die Zukunft? Wir werden sehr viel in dieses Energiesystem in Deutschland investieren müssen, um der Welt zeigen zu können, dass es so geht. Das sind die Gelder, die Frau Liebsch anspricht. Das wird viel Geld kosten. Aber wenn wir diesen Weg konsequent gehen, dann können wir ein Stückchen den Beweis antreten, dass das geht. Und auf diesem Weg dahin wird es keinen Königsweg geben, sondern wir müssen verschiedene Facetten immer im Blick behalten. Und vielleicht kommt die ein oder andere Innovation noch um die Ecke, von der wir heute nichts wissen.
Herr Biele. Was glauben Sie, wenn die Zukunft sich gestaltet und die Energiewirtschaft sich verändert, kann die Lausitz davon profitieren?
Unbedingt, das glaube ich sehr wohl, denn wir haben sehr viel Sachverstand in der Region und wenn es uns gelingt, diesen Sachverstand zu halten und der nicht sozusagen uns wegrennt, wie der Sachverstand schon in den letzten 30 Jahren weggerannt ist, dann sehe ich da eine sehr gute Zukunft und Wir müssen aber, und das ist, sage ich eigentlich, wir müssen die innovative Energieregion werden. Wir sind zurzeit eine Energieregion, aber keine innovative. Da müssen wir noch ganz stark dran arbeiten. Vorgänger haben es ja angesprochen, wir haben neue technische Innovationen zu meistern und dafür braucht es eben diese Köpfe und die haben wir, aber wir müssen uns wirklich darauf einstellen.
Wir haben die Köpfe, wir haben die Regionen, wir haben den Willen. Das hört sich eigentlich alles gut an. Sind Sie optimistisch, Frau Lieb?
Also ich bin sehr optimistisch sogar, dass das gelingen kann, weil wir haben jetzt Zeit gewonnen. Bis 2038 ist die Zeit da, die wir auch nutzen müssen. Und wenn wir alle gemeinsam dabei bleiben und an dem Strang ziehen, da kann hier richtig was Gutes draus werden.
Tja, das ist jetzt eigentlich schon das beste Schlusswort, oder? Ich finde, wir haben uns gerade gut unterhalten über das Thema Zukunft der Braunkohlereviere in unserem Land, die Zukunft der Menschen, die dort leben. Wir haben auch über alternative Energien gesprochen und wir haben auf die Initiative des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hingewiesen, einstiegzukunft.de. Da können wir noch am Ende einen Satz sagen, nämlich auf dieser Seite, da kann ich ja quasi mitmachen, Lars, oder?
Genau, einfach draufgehen, unterstützen und ich baue sehr darauf, dass die Bundestagsabgeordneten am Freitag den Beschluss fassen, damit wir endlich die Planungssicherheit haben, genau für diese 18 Jahre, die jetzt vor uns liegen.
Dann vielen Dank, dass Sie hier waren, vielen Dank für das Gespräch und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein und bleibt uns treu.